Und dann haben wir 2 Tage im Sturm abgewettert. Und als wir am 2. Tag zu den Booten zurückkamen, waren die weg. Wir hatten auch noch ein Funkgerät, wir hatten auch Signalraketen dabei und wir hatten sogar ein Satellitentelefon dabei. Aber auch das hatten wir alles in den Booten gelassen. Und wir saßen halt auf einer Insel und es waren 35 Kilometer bis zur nächsten Siedlung. Ohne Boot sind 35 Kilometer auch unendlich weit.
Vor allem in der Arktis.
Genau.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du machst eine Reise mit dem Seekajak. Gemeinsam mit einem Freund startest du in eine Tagesetappe, die es in sich hat. Es gilt, ein Kap zu umpaddeln und der Sturm der letzten Tage ist gerade erst dabei, sich zu legen. Je weiter ihr paddelt, umso höher werden die Wellen. Mittlerweile sind sie so hoch, dass es richtig schwierig ist, Sichtkontakt zueinander zu halten. Als du auf einem Wellenberg bist und einen guten Überblick hast, erkennst du auf einmal, dass dein Partner gekentert ist. Er konnte das Seekajak nicht mehr drehen und musste aussteigen. Jetzt schwimmt er neben seinem Boot im eiskalten Wasser. Irgendwie schaffst du es, zu ihm zu gelangen und nun versucht ihr, ihn wieder ins Boot und das Boot wieder flott zu kriegen. Und währenddessen merkt ihr nicht, dass ihr immer weiter raus auf den offenen Ozean getrieben werdet. Das ist eine Situation, die passieren kann, wenn man auf eine abenteuerliche Reise startet und dann auch noch alles schief geht. Markus Ziebel ist genau das passiert. Er ist Seekajakfahrer und hat im Laufe der letzten Jahrzehnte lauter Abenteuer in seinem Seekajak erlebt. Tatsächlich bin ich auf ihn gekommen, weil ich 2 Tipps aus der Community bekommen habe. Unabhängig voneinander haben mir sowohl Heiko als auch Anja geschrieben, mit Markus musst du unbedingt mal sprechen. Und ich war absolut geflasht, was er alles für Reisen gemacht hat. Einmal werden wir heute mit ihm rund um Feuerland, also ganz im Süden Südamerikas, um die letzte Spitze dieses Kontinents paddeln. Dort geschah auch diese Situation, von der ich eben gesprochen habe. In der 2. Hälfte des Gesprächs wartet allerdings eine noch viel dramatischere Reise. Und zwar geht es um eine Reise entlang der grönländischen Küste. Und dort ist er wirklich in eine hoffnungslose Situation geraten. Auf einer Paddeltour von über 1000 Kilometern hat Michael mit einem Kumpel angelegt und einen Sturm abgewettert. Nach dem Sturm waren die Boote verschwunden und fernab der Zivilisation waren die beiden plötzlich auf einer einsamen Insel mitten in der Arktis gestrandet. Wie das Ganze ausgeht, hört ihr in dieser Folge. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Markus Ziebel. Hallo Markus.
Hallo Chris.
Ich danke dir für deine Einladung. Wir sitzen hier zusammen bei dir im Büro, bei dir zu Hause. Nebenan sieht man Trainingsgeräte, mit denen du dich fit hältst für all deine Abenteuer. Und du hast wirklich richtig viel erlebt. Das waren, also zumindest auf deiner Homepage habe ich von über 13 Expeditionen gelesen, die für viele nach dem Abenteuer des kompletten Lebens klingen würden. Du bist 1996 zum Beispiel den Yukon runtergedüst. Du hattest 2016 ein Sabbatical, wo du 6 Monate mit dem Seekajak in der Karibik unterwegs warst. Und so viele weitere mehr. Einige davon werden wir heute besprechen. Wann warst du zum letzten Mal auf dem Wasser?
Zum letzten Mal am Sonntag, am vergangenen Sonntag. Da haben wir eine kleine Trainingstour auf dem Plöner See gemacht. Mit Surfskis, wo wir uns jetzt in 4 Wochen, ist das erste Rennen diesen Jahres, wo wir ein bisschen teilnehmen, auch alles so im Rahmen fit halten für die nächste große Expedition.
Womit wart ihr unterwegs? Mit 12 Skis?
Mit Surfskis.
Ach, Surfskis.
Das sind spezielle Boote für den, also Kajaks natürlich, für den Ozean, mit denen man die Windwellen verfolgen kann, also wirklich richtig schnell werden kann, Geschwindigkeiten von um die 20 km/h. Das Spannende ist, dass man wirklich die Kräfte der Natur nutzt. Dass man eben nicht nur durch Muskelkraft versucht, jetzt gegen Wind und Wellen voranzukommen, sondern den Blick schärft auf die Oberfläche des Meeres, wie breiten sich Wellen aus, erkennt, dass es unterschiedliche Wellenhöhen, Wellenrichtungen gibt auf dem Meer und dann versucht einfach das Passende für sich selber rauszusuchen, die Richtung will ich, da gibt's Wellen, die in meine Richtung laufen und die dann eben auch zu nehmen. Da hat sich für mich in den letzten Jahren einfach der Blick auf das Meer nochmal ganz groß geändert, weil es einfach diese zusätzliche Perspektive dieses Wellennutzens dazugekommen ist, was man beim normalen Seekajakfahren nicht hat, weil man die Geschwindigkeiten der Wellen einfach nicht erreicht.
Aha. Also das sind dann auch wirklich viel schlankere Boote, die man gar nicht für größere Touren benutzen könnte, sondern speziell darauf ausgelegt.
Richtig, das sind so ganz spezielle Boote, die sind auch sehr leicht, die wiegen teilweise nur um die 10, 11 Kilo.
Oh wow, und wie lang sind sie?
Sind aber trotzdem so um die 6 Meter lang.
Krass.
Sind eben eigentlich Rennboote fürs Meer.
Mhm. Okay, verstehe. Wir wollen uns jetzt trotzdem in der nächsten Kategorie erstmal einigen Abenteuern widmen, bei denen du richtig lange unterwegs warst und nicht schnell.
Abenteuer Ozean.
1998 hast du eine Tour gemacht, die mich irgendwie sehr beeindruckt und begeistert hat. Und zwar wart ihr 9 Wochen lang in einem Faltkajak rund um Feuerland unterwegs. Vielleicht kannst du uns mal mit nach Feuerland nehmen. Das liegt ganz im Süden Südamerikas und ist quasi so der letzte Posten vor der Antarktis, kann man sagen. Wie muss man sich diesen Ort vorstellen?
Feuerland ist wirklich eine sehr raue Gegend. Da treffen eben auch zwei Ozeane, der Atlantik und der Pazifik, aufeinander. Das macht das Wetter sehr, sehr wechselhaft. Also man sagt so in der Region, dass am Tag durchaus 3 Tiefdruckgebiete durchziehen. Ja, also man muss sehr stark aufs Wetter achten. Mhm. Wir haben damals auch keine großen langen Querungen oder sehr wenige gemacht, weil das Wetter einfach so instabil war. Aber es ist natürlich eine sehr faszinierende Region. Viele Legenden spielen sich da ab. Kap Horn ist nicht weit, ne, wo man, ich meine, der Name Kap Horn, da haben sicherlich die meisten irgendwelche Bilder von Segelschiffen, die da auf Grund gelaufen sind, vor sich. Und das machte damals so den Reiz aus, das mal selbst zu sehen, selbst zu erleben. Inspiration war damals das Buch von Arvid Fuchs, mit dem Faltboot um Kap Horn. Das hatte ich gelesen und dann kam irgendwie die Idee, das selber mal zu probieren. Wobei das wirklich damals noch in einer sehr frühen Phase meiner Seekajakerfahrung lag. Also eigentlich eine totale Überforderung. Ich hatte keine Ahnung, aber ich war damals knapp über 30 und noch unsterblich.
Also würdest du sagen, du warst eigentlich gar nicht fit genug für diese Tour? Also vom Know-how her?
Definitiv.
Okay. Und vielleicht muss man sich ich würde mich gerne noch tiefer in diese Natur reindenken, weil dieses ganze Gebiet ist ja total gezeichnet vom Wetter. Also die Vegetation zum Beispiel, dass wenn da mal ein Baum wächst, dann habe ich das Gefühl, dann steht der schief, nämlich daher, wo der Wind immer weht.
Richtig. Also in der Regel hat man meistens Westwinde und das sieht man auch der ganzen Natur an. Also alle Büsche, alle Bäume sind wirklich so schräg gewachsen mit dem Wind. Die Küsten absolut schroff, ganz, ganz wenig Anlegemöglichkeiten, sehr, sehr steil, aber eben auch sehr, sehr felsig.
Mhm.
Und ich kann mich gut erinnern an einen Tag, wo wir auch 9 Stunden lang gefahren sind, bis wir irgendwann mal eine Bucht gefunden haben, wo wir überhaupt rankamen und aus den Booten kamen.
Wahnsinn.
Also,
ja.
Das waren schon sehr, sehr schwierig auch.
Absolut. Und ich habe das Gefühl, da trifft man auf ganz viele Relikte auch vergangener Zeiten, die vor allem eins zeigen, wer hier das Sagen hat, nämlich die Natur. Also viele Wracks oder irgendwelche Außenposten, die zerfallen sind. Ich weiß jetzt nicht, ob das sozusagen so ein Bias ist, dass immer das fotografiert wird und in Wirklichkeit ist da auch total viel funktionierende Infrastruktur. Oder ist das tatsächlich so ein ganz bisschen so ein dystopisches Bild von krasse, schroffe Natur und alles, was menschlich ist, überdauert nicht lange?
Ja, kann man schon fast sagen. Also die Südküste von Feuerland ist auch bis auf Ushuaia eigentlich unbewohnt.
Mhm.
Ushuaia ist ja die südlichste Stadt dort von Argentinien. Und
ich glaube, es ist sogar die südlichste Stadt der Welt, oder?
Ja.
Ja.
Also wobei ist Port Williams, gibt es noch einen kleinen Ort, der der noch weiter südlich liegt. Aber trotzdem, wenn man der Küste von Feuerland dann folgt, egal in welche Richtung, ob nach Osten oder Westen, die nächsten 200 Kilometer kommt nichts, bis auf so ein paar Militärposten.
Mhm.
Das ist aber dann auch nicht mehr als irgendwie so ein Container, den sie da hingestellt haben, mit ein paar Fenstern drin, wo dann zwei Soldaten irgendwie für 2 Monate abgesetzt werden, um da so ein bisschen so eine Funkstation zu betreiben.
Da fragt man sich, was müssen die falsch gemacht haben, um da abgesetzt zu werden.
Ja, es ist also wirklich schon sehr, sehr ausgesetzt da unten.
Ja, krass, krass. Und Temperaturen, Wasserluft?
Wir sind natürlich im dortigen Sommer unterwegs gewesen, also im Anfang Januar bis Ende Februar. Und wir hatten dann schon Temperaturen so in der Regel um die 10, 15 Grad, aber eben sehr, sehr starke Winde dazu. Und damit fühlt sich das natürlich viel kälter an und gleichzeitig sehr viel Regen. Also ich kann mich erinnern, dass wir über 5, 6 Tage keine trockene Füße gekriegt haben, weil einfach alles durchnässt war. Und natürlich dann auch mit der Zeit die Feuchtigkeit ins Zelt, in die Schlafsäcke, in eigentlich alle Klamotten reinzieht.
Und die Wassertemperatur?
Wassertemperaturen, die sind so ein bisschen abhängig davon, wo man sich gerade befindet. Weil es gibt Gletscher, die in den Beagle-Kanal hinein münden und da reinkalben. Und in der Nähe der Gletscher hat man dann irgendwie, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Grad vielleicht.
Also die ganze Zeit Eiswürfel drin.
Ja, aber nur sehr lokal.
Ja, ja.
Also man ist jetzt nicht tagelang durch Eis gepaddelt, das nicht. Aber ich sag mal, im Beagle-Kanal hatten wir dann vielleicht 8, 9, vielleicht noch irgendwo 10
Grad. Okay, aber das sind Temperaturen, wenn man da reingeht ins Wasser, dann bleibt einem erstmal der Atem weg und alles tut weh. Das ist auf jeden Fall, nur dass wir das einordnen können. Es ist schroff, es ist ungemütlich und man versucht eigentlich wirklich so wenig wie möglich da schiefgehen zu lassen. Lass uns doch mal starten. Wie ging das dann los? Ihr seid in Ushuaia, so heißt das?
In Ushuaia sind wir gestartet.
Ja.
Wir sind damals mit Faltbooten unterwegs gewesen.
Ganz kurze Frage noch. Wer ist eigentlich wir?
Ich hatte damals noch einen Freund, Frank, der mitgekommen ist, den ich überreden konnte, da teilzunehmen. Der hatte auch keinerlei Vorbildung kajakmäßig. Wir haben da so ein paar Probetouren hier in Deutschland gemacht, sind mal einen Tag auf der Nordsee gewesen. Noch blanker als ich eigentlich damals. Aber eben sportlich auch sehr fit.
Mhm.
Und damit haben wir dann auch das Unwissen quasi irgendwie ausgleichen können.
Ja. Nimm uns mal mit in den Moment, wenn es losgeht. Also ihr zwei voller Tatendrang und Abenteuerlust dann in Ushuaia das ganze Equipment bereit gemacht, dann setzt ihr euch rein und paddelt los. Wie ging es dir da?
Gerade das Lospaddeln, das ist immer so ein besonderer Moment, weil man weiß, jetzt geht's los. Man hat irgendwie ein halbes Jahr oder noch länger so eine Tour vorbereitet und die ersten Paddelschläge, das ist wirklich so dieses jetzt geht's wirklich los, jetzt wird's spannend, ich weiß nicht, was um die nächste Ecke kommt, ob das ganze Equipment wirklich, was man dabei hat, funktioniert, das spielt sich dann in den nächsten 2, 3 Tagen ein, wenn man dann wirklich das erste Mal auch das Camp aufgebaut hat und sowas. Also da ist immer sehr viel Ungewissheit dabei. Das Wetter, welche Strömungen sind da? Das sind viele Dinge, die man ja im Vorfeld auch nicht oder nur sehr schlecht recherchieren kann.
Mhm.
Und man darf nicht vergessen, 98 hatten wir noch kein Internet.
Mhm.
Also Recherchen waren damals eigentlich nur über Büchereien, über irgendwelche Erfahrungsberichte möglich. Ich habe dann irgendwann mal auch die Touri-Organisation in Argentinien angeschrieben. Aber da hat man dann irgendwie 6 Wochen später einen Brief zurückgekriegt.
Ja.
Also es waren wirklich noch krass andere Zeiten, um sowas vorzubereiten. Auch so im Vorfeld Wetterdaten zu bekommen, war unglaublich schwierig. Auch vernünftiges Kartenmaterial. Ich weiß, wir sind damals mit russischen Militärkarten gefahren, weil es einfach nichts gab. Da war alles auf Kyrillisch drauf von den Namen und sowas. Ich glaube, das wäre heute schon viel einfacher.
Ja, okay. Und dann seid ihr da losgefahren. Es kam jetzt der Reality-Check. Und am Anfang in diesem Beagle-Kanal, das ist quasi wie so ein Fjord, muss man sich das fast vorstellen?
Ja, also es ist ein Kanal, der aber, ich würde auch sagen, über 10 Kilometer breit ist.
Ah ja.
Südlich davon kommen dann noch zahlreiche Inseln, die zu Chile gehören und eben dann ganz im Süden dann das Kap Horn.
Mhm.
Und wir sind eben der nördlichen Kante des Beagle-Kanals gefolgt. Da gibt es dann auch immer kleinere Einschnitte und Buchten und auch Fjorde. Aber man hat eben da direkt an der Küste dann zumindest die Chance, irgendwo geschützte Stellen und Buchten zu finden, wenn das Wetter dann ganz schlecht wird.
Ja, vor allem je weiter ihr dann quasi nach Osten gefahren seid, umso weniger Schutz aus Süden gab es, umso exponierter wurde das Ganze.
Richtig.
Da ist ja auch nicht viel mit irgendwelchen Wohnungen und auch hier kommt mal ein netter Pier zum Anlegen oder Co. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie wart ihr da unterwegs? Wie habt ihr euch alleine schon jetzt gegen Kälte und Nässe geschützt?
Ja, wir hatten natürlich schon damals auch Trockenanzüge. Das sind Kunststoffanzüge, damals noch nicht atmungsaktiv, sondern aus so einem PVC-Material, aber an den Händen und am Hals dann so aus Latex solche Manschetten. Das heißt, in dem Moment, wo man dann wirklich mal reinfallen würde, wären nur die Hände und der Kopf nass.
Ja.
Ne? Und darunter eben warme, isolierende, trockene Fließklamotten oder sowas, um den Körper trocken zu halten. Trotzdem, dadurch, dass die Sachen nicht atmungsaktiv sind, wenn man dann 8-9 Stunden im Boot sitzt, ist darunter dann am Ende des Tages trotzdem alles irgendwie feucht.
Mhm. Klar.
Das macht's dann ja auch anstrengend, weil eine große Aufgabe jeden Tag ist, die Klamotten wieder trocken zu kriegen.
Mhm.
Das ist heute mit den modernen Materialien deutlich einfacher gewesen, aber sowas gab es halt vor 25 Jahren noch nicht.
Und wie habt ihr das dann gemacht mit eurem Nachtlager? Ihr habt dann irgendwo angelegt und...
Ja, also wir haben dann auf der Karte, kann man ja anhand der Höhenlinien schon in etwa abschätzen, wo sind Buchten, wo es flacher sein könnte. Wobei, wenn da so eine Höhenlinie ist von 10 Metern, die erste, dann weiß man nicht, ob nicht doch irgendwo eine Steilküste ist, wo man nicht rüberkommt. Aber man kann abschätzen, wo hohe Berge direkt an der Küste sind, da wird es dann auch der Küstenverlauf sehr, sehr steil sein. Und von daher hatten wir uns schon auf der Karte markiert, wo potenzielle Anlegestellen sind.
Das heißt, ihr seid teilweise unterwegs gewesen und habt gedacht, ja, das sieht so aus, da kommt hoffentlich was. Aber so richtig genau wusstet ihr es gar nicht.
Nee, also das war immer so, weil wir keine Berichte hatten von Leuten, die Feuerland umrundet haben. Also ich weiß, es gab vorher schon mal einen Versuch von Leuten, die dann aber auch die Tour abgebrochen hatten, von irgendwie Franzosen, aber Berichte über die Lagerstellen, wo irgendwie Leute angelegt haben, hatten wir nicht.
Hast du dann nicht mal Sorge, dass ihr vielleicht mal nichts findet und dann wird es dunkel und immer schwieriger?
Ja, natürlich. Die Sorge ist dann jeden Tag da. Man fängt eben frühzeitig in der Regel so gegen 4 oder sowas an, Lagerplätze zu suchen. Aber ja, ich sag mal, man wird immer schmerzfreier. Und irgendwann braucht man halt keinen Sandstrand mehr, sondern würde auch in den Felsen hochklettern, wenn man da irgendwie es schafft, die Boote mit hochzunehmen. Also ja. Solche Lagerplätze haben wir natürlich auch gehabt. In der Regel, also meistens haben wir irgendwo eine Bucht gefunden, wo es zwar vielleicht steinig war, aber nicht so steil, dass wir klettern mussten.
Ja.
Aber je näher man dann dem Sonnenuntergang kommt, desto eher nimmt man ja auch Plätze, die eigentlich völlig ungeeignet sind.
Verstehe. Wie habt ihr euch verpflegt?
Also die Tour bestand aus 2 Teilstrecken, 3 Wochen. Und für diese 3 Wochen hatten wir jeweils die komplette Verpflegung an Bord.
Mhm.
Also in die Boote verstaut. Wir haben alles dann vor Ort irgendwo im Supermarkt eingekauft, wobei es natürlich nur haltbare Produkte ins Boot geschafft haben. Also wir haben sehr viel Nudeln, sehr viel Reis gegessen. Und schwierig war es dann für die tägliche Verpflegung, also tagsüber, wo man dann im Boot sitzend irgendwelche Snacks hat. Da gibt es natürlich hier alle möglichen Riegel, vieles mit Schokolade und sowas. Sowas haben wir da unten gar nicht gefunden. Und dann haben wir angefangen, uns selber aus Haferflocken mit irgendwelchen Beeren, die wir dann da gefunden haben, so Kalafate-Beeren waren nachher irgendwann reif, und selber so Müsli-Riegel am Lagerfeuer zu machen.
Cool.
Also weil es einfach nichts gab, was man irgendwo nutzen konnte. Ja, wir hatten nichts und haben dann versucht, irgendwie aus so einer Art Müsli zu machen und das dann irgendwie mit Zucker und so ein bisschen Milchpulver hatten wir dabei, zusammenzurühren, dann in den Töpfen am Lagerfeuer dann zu trocknen, dass man das dann irgendwie als Riegel dann essen konnte. Und das ist eine Geschichte, die mir bis heute geblieben ist. Solche Riegel mache ich mir heute immer noch. Das Rezept ist noch ein bisschen anders geworden seit damals.
Und das Beste ist, das Rezept gibt es auf deiner Homepage. Ich habe es nämlich hier gesehen.
Genau.
Also das findet ihr in der Shownote, in den Shownotes. Also falls ihr Lust habt, diesen Leckerbissen nachzukochen, nachzubacken, das geht auf jeden Fall. Hat es denn dann gut geschmeckt? Wahrscheinlich. Ne? Hunger ist ja die beste Soße, habe ich mal gehört.
Genau. Nein, also sie hat sich sehr bewährt. Mit der Konsistenz mussten wir so ein bisschen ausprobieren, dass es halt dann nicht anbrannte. Wir haben auch ganz viele weniger leckere Varianten, so im dunklen Schwarz bis Anthrazit hingekriegt. Aber das hat sich schon bewährt. Das ist der Grund, warum ich das dann zu Hause auch weiterverfolgt habe und da das weiter verfeinert habe.
Ja, super.
Nee, das hat uns wirklich dann über die Tage
gerettet. Und abends dann mit Hockerkocher die Reis und Nudeln und Co. aufgekocht.
Genau, also wir hatten dann meistens... Ja, Käse hält sich in der Regel relativ gut. Es ist ja nicht so warm da unten.
Ja.
Früchte eigentlich gar nicht. Ne? Also auch kein Gemüse oder sowas. Wir hatten dann, glaube ich, noch irgendwie so eine große Salami mit, die sich dann auch gut hält. Sowas haben wir dann reingeschnitten. Ja, es ist schon sehr einseitig. Ja. Wobei man eben, glaube ich, innerhalb von 3 Wochen auch keine Mangelernährung kriegt.
Ja, wahrscheinlich nicht. Letzte Frage, bevor wir uns jetzt mal so richtig in die haarigen Situationen stürzen. Was hattet ihr für Sicherheitssysteme dabei?
Ja, dem geschuldet, dass wir natürlich beide überhaupt keine Erfahrung hatten, waren die noch sehr einfach gestrickt. An sich, wir hatten GPS dabei, aber damit kann man ja keine Notrufe oder sowas senden. Wir hatten am Anfang auch noch kein Funkgerät dabei. Satelliten-Notrufsender. Ich weiß nicht, ob es sie damals schon gab. Also wir hatten sowas auch nicht. Das heißt, eigentlich hatten wir nichts dabei, um irgendwie Notrufe abzusetzen. Ich glaube, wir hatten so kleine Fallschirmraketen dabei.
Okay.
Mhm. Aber das wäre alles gewesen, mit dem wir dann irgendwie versucht hätten, ein Schiff auf uns aufmerksam zu machen, da ist man natürlich heute deutlich besser equipped.
Ja. Der erste Denkzettel des Meeres gab es dann am Cap San Vicente. Und vielleicht nimmst du uns mal mit in diese Situation, als dann plötzlich die Wellen immer höher wurden.
Ja, das Cap San Vicente ist ziemlich an der Ostspitze. Also wirklich der letzte Ausläufer von Feuerland. Und hier treffen natürlich von den Strömungen dann wirklich der Atlantik und der Pazifik aufeinander. Was dazu führt, dass es dort deutliche Strömungen gibt. Also auch Tidenströmungen. Was wir im Vorfeld natürlich auch nicht wussten.
Klar.
Und wir hatten einen Tag abgewettert in einer kleinen Bucht. Da gab es so eine alte, verfallene Station von den Salesianer-Mönchen, wo wir ein bisschen Schutz gefunden hatten, weil es da 24 Stunden lang durchgerichtet hatte und eben auch sehr stark gestürmt hatte. Und am nächsten Tag schien für uns dann die See relativ ruhig, so was wir aus der Bucht raus sehen konnten. Aber die Bucht ist natürlich geschützt. Und sind dann losgefahren bis zu einer Landzunge, um die wir herumpaddeln wollten. Und da haben wir gesehen, dass an dieser Landzunge sich so eine Brandungszone aufs offene Meer hinauszog. Und da sind wir dann so ein bisschen lang gefahren, um zu gucken, wo diese Brandung vielleicht flacher ist. Weil teilweise waren das so 2 Meter hohe Wellen. Aber von unserem Standpunkt aus dem flachen Wasser heraus sah das so aus, als ob es eine einzige Brandungszone ist und dahinter das Wasser wieder ruhiger werden müsste, weil einfach eben von den Felsen sich wahrscheinlich diese Landzunge unter Wasser fortsetzt und damit das Wasser da flacher ist. Und wir haben dann auch eine Stelle gefunden, wo die Wellen nicht ganz so stark brachen, sind da dann durchgefahren und dann gedacht, dahinter, hinter dieser Brandungszone werden wieder kleiner und sie brechen sich dann weniger. Der Wunsch wurde allerdings dann nicht erfüllt, sondern die Wellen wurden eher stetig höher. Und von aus diesen 2 Meter Höhe der Wellen wurden dann sukzessive 3 Meter, 4 Meter und irgendwann waren es in etwa 6 Meter hohe Wellen. Die sind natürlich sehr lang gewesen, also sie hatten sicherlich eine Länge von, ich weiß es nicht, 50, 80 Metern oder sowas. Aber für uns war das eine totale Überforderung. Wir wussten nicht, mit solchen Wellen umzugehen. Also bis heute bin ich nie wieder in solchen hohen Wellen gefahren. Das heißt, wir sind eigentlich auch nicht mehr gepaddelt in dem Moment, sondern haben nur noch versucht, im Boot zu sitzen, zu stützen, dass wir nicht umkippen in den Wellen, weil oben brachen sie dann auch immer wieder an. In der Hoffnung, dass wir mit der Strömung einfach durch diese Wellen hindurch versetzt werden und irgendwann das Wasser wieder ruhiger wird. Bei dieser Wellenhöhe kann man sich natürlich auch gegenseitig nicht die ganze Zeit sehen, sondern immer nur in dem Moment, wo beide oben auf den Wellenbergen kurz auftauchen. Das heißt, wir haben uns immer wieder umgeschaut, ob mein Kumpel, der Frank, noch da war. Und das ging auch eine ganze Zeit lang gut. Und irgendwann habe ich gesehen, dass er neben seinem Boot schwamm. Irgendwie hat eine der Wellen, die oben eben anbrachen, ihn aus dem Gleichgewicht gebracht, umgekippt, er ist ausgestiegen. Wir hatten im Vorfeld so ein bisschen Rollen geübt, aber unter Realbedingungen waren wir einfach nicht fit genug dafür. Ich habe es dann geschafft, auch in diesen Wellen mein Boot zu drehen, irgendwie zu ihm hinzukommen. Und wir hatten selbst Rettungstechniken damals nicht wirklich geübt. Ich hatte mir in einem Buch das damals mal angelesen, wie das funktionieren sollte. Und also hatte das schon irgendwie noch parat, habe ihm dann gesagt, was er machen soll, habe sein Boot festgehalten und er war auch innerhalb von einer knappen Minute saß er wieder drin im Boot. Aber das Faltboot war natürlich komplett voll mit Wasser. Also Auftriebskörper hatten wir insofern, weil wir ja viele wasserdicht eingepackte Packsäcke hatten, wo ja auch viel Luft drin ist. Das heißt, das Boot konnte nicht untergehen. Aber in so einem Faltboot sind dann sicherlich noch 150 Liter Wasser drin. Also es schwimmt mehr oder weniger dann so an der Wasseroberfläche. Wir hatten Lenzpumpen dabei, so kleine, womit wir dann versucht haben, das Boot wieder zu lenzen, also zu leeren.
Was ist eine Lenzpumpe?
Eine Lenzpumpe kann man sich vorstellen wie so eine Fahrradpumpe, so eine, so eine Ständerpumpe, die von unten das Wasser ansaugt, wenn sie im Wasser steht, und einfach seitlich rauspumpt.
Okay, also wie so eine kleine Fahrradpumpe, mit der man dann das Wasser rausholen kann, mit Muskelkraft.
Mit Muskelkraft, genau. Und das funktionierte grundsätzlich auch, aber dadurch, dass das Boot so tief lag, sind immer wieder Wellen komplett über das Boot rübergelaufen und wir konnten beim Pumpen ja diese Spritzdecke, die diese Öffnung, in der man sitzt als Kajakfahrer, verschließt, ja nicht komplett zumachen. Das heißt, uns ist dann diese Spritzdecke auch von den Wellen weggerissen worden und das Boot war wieder komplett voll. Das war ziemlich frustrierend. Aber so nach einer Stunde Pumpen, wir haben uns dann immer abgewechselt, weil das auch sehr anstrengend ist, haben wir es dann irgendwann geschafft, das Boot war leer, sodass wir weiter paddeln konnten. Was wir erst in dem Moment festgestellt hatten, war, dass wir gar kein Land mehr sehen konnten. Es war in der Zwischenzeit ein bisschen diesig, neblig geworden und die Wellen waren glücklicherweise weg. Also in unserer Vorstellung waren wir durch dieses Gebiet denn doch durchgetrieben, ohne es wirklich zu realisieren, weil wir mit den Rettungsmaßnahmen so beschäftigt waren. Wir hatten eine grobe Ahnung, aus welcher Richtung oder in welcher Richtung denn das Land liegen müsste. Haben allerdings in dem Moment das erste Mal eigentlich aktiv nach dem Kompass paddeln müssen, weil wir zuvor permanent der Küstenlinie gefolgt sind, also immer eigentlich nur auf Sichtnavigation. Und haben dann aber den Kurs eingeschlagen, in der das Land liegen müsste, sind also dann Richtung Westen gepaddelt. Und in den nächsten 20 Minuten kam aber trotzdem kein Land. Also es blieb einfach nur offenes Wasser um uns herum. Und wir haben uns gedacht, naja, so in 20 Minuten paddelt man durchaus 2 Kilometer. So weit können wir in der Zeit gar nicht weggetrieben sein. Zumal ja diese Strömung eigentlich parallel zum Ufer ging. Und dann habe ich natürlich so ein bisschen Bedenken gehabt, ob der Kompass überhaupt richtig funktioniert. Und dann gab es so eine lustige Situation, wo ich dann gesagt habe zum Frank, pass auf, ich drehe jetzt mein Boot mal um 90 Grad und wir gucken mal, ob der Kompass auch um 90 Grad sich verändert. Also eine kleine Funktionskontrolle, weil ein häufiger Fehler im Kajak ist, dass man metallische Gegenstände unter dem Kompass lagert, so wie ein Kocher oder irgendwelche anderen Ausrüstungsgegenstände und damit der Kompass total abgelenkt wird.
Ja.
Und um das auszuschließen, wollte ich einfach diesen Funktionstest machen. Aber wir hatten natürlich überhaupt keine Orientierung. Und wer so im Nebel mal versucht hat, sich zu drehen, der wird feststellen, das ist schon ganz schön schwierig zu sagen, jetzt bin ich um 180 Grad rum. Also genau das ist mir passiert. Ich habe das Boot gedreht und der Kompass hat sich nur um 90 Grad gedreht. Und dann war ich total verwirrt, weil ich gedacht habe, scheiße, jetzt funktioniert nicht mal mehr der Kompass. Wir wissen gar nicht, in welche Richtung wir zum Land zurückfahren können. Und dann saß glücklicherweise so ein großer Albatros nur wenige Meter von meinem Boot entfernt und Frank sagte dann, ja, du hast aber auch nicht um 180 Grad gedreht, sondern nur um 90. Aber das war eben dadurch, dass keine Wellenrichtung mehr erkennbar war, sondern es nur noch so eine Dünungswelle, so ein Fahrstuhl auf und ab war, war das nicht mehr wahrzunehmen, aus welcher Richtung jetzt irgendwie Wellen laufen. Aber immerhin war es dann klar, okay, der Kompass funktioniert. Dann sind wir nochmal so eine gute halbe Stunde, glaube ich, weitergefahren Richtung Westen. Und dann hörten wir auch das Rauschen der Brandung am Strand, am Ufer und sind dann auch wieder zurückgekommen, um dann festzustellen, dass die Strömung uns nicht durch diese Wellen durchgetragen hat, sondern wieder zurück. Und wir dann genau in dieselbe Bucht abends wieder reingefahren sind, wo wir morgens gestartet sind. Finde ich frustrierend. Aber immerhin, wir hatten das Ganze überlebt.
Hattet ihr in dem Moment richtig auch Todesangst?
Naja, ich sag mal, Todesangst in dem Moment, im ersten Moment ja, weil
In welchem ersten Moment?
Im ersten Moment, als er gekentert ist.
Ja.
Weil ich nicht wusste, ob ich überhaupt mein Boot drehen kann, ob ich ihn überhaupt erreiche in diesen unter den Bedingungen. Und ich auch nicht wusste, ob wir ihn wieder ins Boot reinkriegen. Nachdem er wieder im Boot saß, war es dann eigentlich schon wieder. Ne, man war dann auch so beschäftigt mit dem Rettungsmanöver, dass man eigentlich über irgendwelche Ängste oder sowas gar nicht mehr nachdenken konnte.
Ja, okay.
Ne, das hilft dann natürlich, wenn der Kopf einfach beschäftigt ist, dann.
Das wahrscheinlich das Paddeln und nicht mehr zu wissen, wo das Land ist, psychisch fast schwerer zu verarbeiten, ne?
Ja, in dem Moment war es wirklich so ein, glücklicherweise nur einen kurzen Augenblick, so ein Schock, weil da dann das schon das Gefühl aufkam, wir sind ohne Orientierung auf dem offenen Meer und wissen nicht, in welche Richtung wir paddeln sollen. Also es ist, aber der Moment war halt nur, ich sag mal, 5 Minuten, danach hatten wir das dann schon wieder geklärt und es war schon wieder eine Hoffnung da.
Ja.
Aber es sind natürlich diese Momente, die dann auch bleiben.
Das stimmt. Und dann habt ihr noch eine Nacht da übernachtet und am nächsten Tag ohne Probleme vorbei.
Genau, dann hatte sich der Wind natürlich total gelegt und möglicherweise sind wir dann auch zu einer anderen Tidenzeit vorbeigefahren an der Landzunge. So dass wir von Strömung überhaupt nichts mehr gemerkt haben. Also da war es dann absolut ruhiges Wasser, war ein wunderschöner Tag, völlig entspannt. Aber uns fehlte einfach auch dieses Wissen, zu welchen Zeiten denn solche Punkte kritisch sind.
Ja.
Ich glaube, wir hatten nicht mal einen Tidenkalender damals.
Ja.
Also der Tidenhub ist jetzt nicht so gewaltig. Also es sind irgendwie so 2 Meter oder sowas.
Ja.
Nicht viel mehr. dass es jetzt für die Lagerplätze ein Riesenproblem ist, weil ich sag mal, so ein paar Meter oberhalb von der Flutlinie wird man das Zelt immer aufbauen, auch wegen den Wellen. Aber so richtig Unterlagen zu den Wetterbedingungen und Wellen und Tiden hatten wir damals noch nicht.
Ja. Nimm uns nochmal mit in die Begegnungen mit der Tierwelt, die es da gab, weil die ist ja eine ganz besondere.
Ja, eine Begegnung, die für mich bis heute wirklich erhalten geblieben ist, was ich immer wieder so vor Augen habe, ist als kurz nachdem wir hier an dem Cap San Vicente vorbeigekommen sind, eine Schule von Orcas an uns vorbeigezogen ist. Diese Schwertwale, das war so eine Gruppe von 10, 12 Tieren, die eigentlich in der größeren Entfernung, ich würde mal sagen so 50 bis vielleicht sogar 100 Meter an uns vorbeigezogen ist, in die entgegengesetzte Richtung. Und dann lösten sich aber zwei Tiere aus der Schule, wohl kleinere Tiere, und schwammen direkt auf uns zu. Und das Wasser ist da unten sehr, sehr klar. Also das Wasser war vielleicht 8-9 Meter tief. Aber die beiden Schwertwale tauchten dann direkt unter uns und guckten uns aus so einer Entfernung, was weiß ich, 3-4 Meter von unten an und überlegten wohl auch, was sie mit solchen komischen Plastikdingern irgendwie anfangen müssen oder anfangen können. Also was das wohl ist, was da ihnen auf einmal entgegenkommt. Und klar, ich meine, so ein Orca ist riesig. Ist ein gewaltiges Raubtier. Wir hatten mit solchen Begegnungen weder gerechnet, noch dass wir sie irgendwie einordnen konnten. Es macht schon Angst in dem Moment. Also wir haben wirklich da oben gesessen, bloß nicht bewegen, irgendwie einfach abwarten, was passiert. Und die Situation löste sich dann auch völlig entspannt auf. Nach, ich sag mal, ein paar Sekunden wurden wir langweilig für die beiden und dann sind die zurück zu ihren Artgenossen geschwommen, aber für uns blieb irgendwie dieser deutlich erhöhte Puls um die 200 dann doch nochmal ein bisschen länger stehen. Also wenn man da wirklich so Auge in Auge mit solchen riesigen Tieren ist, das ist schon irres Erlebnis. Also für mich sind so gerade Walbegegnungen auf dem Meer eigentlich die Höhepunkte einer Kajaktour überhaupt.
Das glaube ich.
Werbung.
Wenn ich den Helden der Meere lausche, bekomme ich richtig Lust auf meine nächste Reise ans Meer. Und ganz ehrlich, ich weiß, dass ein solcher Urlaub auch immer eine gewisse Belastung für die Umwelt darstellt. Trotzdem ist es für mich als Meeresliebhaber keine Option, darauf zu verzichten. Und ich finde es sogar wichtig, mit den Wundern des Planeten in Kontakt zu kommen, denn nur so weitet sich unser Horizont und wir erfahren hautnah, wofür sich der Schutz unserer Erde lohnt. Was wir allerdings beachten können, dass wir unsere Reise nachhaltig gestalten und einen regenerativen Urlaub machen. Ja, das geht. Wieso nicht beim Schutz von Meeresschildkröten helfen? Oder wenn man sowieso tauchen geht, gleich dabei mithelfen, Korallenriffe zu bewahren oder gar neue aufzubauen? Wieso nicht zu Projekten fahren, die viel für die Menschen vor Ort tun und dort Bildungsinitiativen umsetzen? Wenn ihr Lust habt, einen solchen Trip zu machen, dann solltet ihr diesen am besten mit Tour Mare planen. Wenn ihr auf tourmare.de unter Reisethemen auf nachhaltige Reisen klickt, findet ihr Anregungen und Reisen, die Gutes tun. Für Mensch und Natur. Wenn ihr dann im Kontakt mit dem Tour Mare Team Helden der Meere erwähnt, bekommt ihr zu eurer Reise sogar noch ein kleines Geschenk dazu. Also, checkt das mal aus auf tourmare.de unter Reisethemen nachhaltige Reisen.
Aber eine Situation gab es da, die fand ich auch besonders. Und zwar wurdet ihr eines Nachts überrascht von einem Schauspiel direkt am Ufer.
Das war dann im zweiten Teil. Wir hatten schon lange immer mal wieder am Strand, so im Spülsaum, sehr viele kleine, tote Fische gefunden. Und da haben wir uns schon immer gedacht, ob es hier irgendwie ein Massensterben gibt oder irgendwie sowas. Also weil das schon seit Tagen immer wieder Hunderte von so kleinen, so sardinenartigen Fischen da rumlagen. Und dann eines Abends wir hatten unser Zelt auch nah am Strand aufgestellt, haben wir dann gesehen, wie große Sardinenschwärme sehr, sehr nah am Ufer vorbei zogen. Also wirklich, man konnte am Strand stehen und hat unter Wasser diese dichten Schwärme gesehen. Und dazu gesellten sich dann Albatrosse, die in diesen Schwärmen dann gefischt haben. Weiß nicht, 10, 12 Tiere, die sich auch nicht stören ließen davon, dass wir dann 5 Meter weiter am Ufer standen. Und unsere Verpflegung war ja durchaus eher einseitig. So 3 Wochen lang nur Spaghetti und Reis. Da haben wir uns dann auch gedacht, oh, vielleicht können wir ja auch so ein paar Fische fangen. Und dann haben wir uns in diesem kalten Wasser, haben wir uns dann die Hosen ausgezogen, da reingewartet und haben zuerst versucht, so mit den bloßen Händen dann da in diese Schwärme reinzugriffen. Und es ist uns durchaus gelungen, dann auch so einzelne Fische dann zu fangen und dann in den Kochtopf zu packen. Und dann haben wir angefangen, mit Kochtöpfen da in dem Schwarm rumzufangen. Und diese Schwärme, die waren so dicht, man hatte wirklich das Gefühl, wenn man da so reingreift, das ist wie so eine Fischkiste. Als ob da kaum Wasser zwischen den Fischen ist. Also das habe ich noch nie erlebt. Das war echt absolut beeindruckend. Und dann hatten wir in unserem großen 4 Liter Kochtopf dann nachher so 50 von diesen kleinen Sardinen. Hatten aber auch keine Ahnung, wie man die jetzt irgendwie zubereitet oder sowas. Aber während wir so in diesem flachen Wasser rumgewartet sind, haben wir festgestellt, da sind auch kleine Raubfische unterwegs, die sich nämlich auch von den Sardinen ernähren. Das waren so Seehechte. Die hatten dann teilweise eine Länge von, ja, 70, 80 Zentimeter. Und die haben die Sardinen gejagt und teilweise bis auf den Strand rauf. Und dann haben wir gesehen, dass die teilweise so mit Schwung auf den Strand, auf die ersten Zentimeter mit den Sardinen noch raufgeschwommen sind, um die zu kriegen. Und das war dann für uns der Augenblick, wo wir sie einfach rausgreifen konnten, hoch an den Strand werfen. Und so hatten wir dann innerhalb von einer halben Stunde, ich glaube auch 13 von diesen Seehechten rausgeholt.
Jetzt hattet ihr 50 solche kleinen Sardinen, 13 Seehechte. Was habt ihr damit gemacht, um Gottes Willen?
Ja, wir haben Feuer gemacht dann abends. Und wir hatten so einen Grillrost, auf dem wir normalerweise auch gekocht haben. Und da haben wir dann erstmal die ganzen Sardinen gegrillt quasi. Und die größeren Seehechte haben wir dann in Alufolie eingepackt und dann eben auch gegart auf dem Grill. Und ich glaube, wir haben an dem Abend noch, ich weiß es nicht mehr, 3, 4, 5 von diesen Seehechten dann.
Das ist das Gute, wenn man so viel gepaddelt ist, dann ist man hungrig, ne?
Ja, also hungrig waren wir eigentlich immer. Und wenn es dann was Besonderes gibt, und das war natürlich, absolute Delikatesse in dem Moment, dann kann man sich schon den Bauch richtig vollschlagen. Und wir hatten dann noch genug für die nächsten 2 Tage, glaube ich.
Aber es ist am Ende nichts davon verkommen.
Es ist nichts verkommen. Auch die Sardinen haben wir dann am nächsten Tag während des Paddelns so als Snack genossen.
Ja,
die
super.
Kann man dann ja auch, wenn sie gegart sind, dann wirklich mit Kopf und Schwanz so runterschlucken. Wir haben uns dann halt die nächsten Tage eigentlich nur noch von Fisch ernährt.
Mhm.
Hatten allerdings ja die Hoffnung, dass wir dann in den nächsten Tagen auch immer wieder nachfangen könnten. Aber dieses Erlebnis, das war wirklich nur in diesem einzelnen Abend. Und ja, so haben wir aber doch dann wenigstens mal für 2, 3 Tage Fisch satt gehabt.
Schön. Jetzt wollen wir, auch wenn es noch so viele weitere Geschichten von dieser Reise gab, mal in den Moment des Ankommens gehen. Also wie viele Kilometer seid ihr insgesamt gepaddelt in diesen 6 Wochen, die ihr effektiv dann auf dem Wasser wart?
Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, von der Planung waren es irgendwie 1400, die wir geplant haben. Wir sind ja nicht komplett um Feuerland rumgefahren. Wir haben den ganzen nördlichen Teil dann ausgelassen, weil wir gemerkt haben, dass wir viel langsamer sind als gedacht. Aber ich glaube, wir sind in Summe dann trotzdem um die 600 oder sowas gefahren,
okay,
in 2 Etappen.
Und wie war es dann, als ihr auf einmal wieder am Anfangspunkt angekommen seid?
Ja, natürlich ein unheimliches Glücksgefühl, dass es doch irgendwie funktioniert hat, auch wenn wir zwischendurch ja die Pläne geändert hatten. Ja, eine große Zufriedenheit, aber auch so ein Glücksgefühl, dass wir mit dem Wetter unglaubliches Glück gehabt haben. Wir haben im 2. Teil im Beagle-Kanal ein Zeitfenster von, ich glaube, 12 Tagen erlebt, wo das Wetter unglaublich stabil war, was für die Region sehr, sehr untypisch ist. Mhm. Und das hat uns natürlich dann ermöglicht, auch weite Strecken zu paddeln, keine Pausentage mehr einlegen zu müssen. Von daher hatten wir dann am Ende sehr viel Reserve, was das Ankommen dann irgendwie, ja, sehr, sehr entspannt ohne oder fast ohne Dramatik gemacht hat. Wobei wir nachher zu unserem Startpunkt zurück mussten wir dann noch wieder einen Fluss hoch bis zu einem See, wo wir dann zelten wollten. Das war dann am Ende noch ziemlich anstrengend, weil wir eben die schwer beladenen Boote gegen die Strömung hochziehen mussten. Da war es an vielen Stellen dann auch gar nicht möglich zu paddeln. Aber es war dann immer noch besser, als irgendwie auf dem Landweg die Boote zu schleppen. Denn so richtig Straßen gibt es da ja auch nirgendwo.
Mhm. Cool. Also eine Tour, in die ihr gestartet seid, ein bisschen naiv, ein bisschen tollkühn und da sicherlich auch ein paar Watschen bekommen habt, aber am Ende ist alles gut gegangen und ihr hattet unfassbare Erinnerungen, die euch ein Leben lang begleiten und wart stolz, dass ihr da angekommen seid. Das klingt fantastisch und wir springen jetzt mal zu einer weiteren Tour, die war dann ganze 11 Jahre später, 2009, in Grönland und diese Tour führt uns nicht nur nach Grönland, sondern auch an den Abgrund der Meere.
Am Abgrund der Meere.
Ja, 2009 hatten wir uns vorgenommen, an der Westküste einen Bereich zu befahren, der sehr selten bepaddelt wird. Das ist die sogenannte Melville-Bucht. Das ist ein etwa 300 Kilometer breiter Küstenabschnitt, wo es kein Land gibt, sondern über diese 300 Kilometer fast durchgängig der große Inlandgletscher ins Meer mündet. Hm. Es gibt so ein, zwei kleine Landzungen, die aus dem Gletscher rausragen, wo wir am Anfang noch gedacht hätten, die könnten wir erreichen, um da eben Halt zu machen, denn 300 Kilometer am Stück zu paddeln, das ist einfach, ja, es gibt Leute, die haben sowas schon gemacht, aber für uns eigentlich jenseits der Möglichkeiten.
Ja.
Wir haben es dann versucht, diese küstennahen Felsnasen zu erreichen zum Zelten, haben dann aber festgestellt, dass in dem Jahr das Packeis viel später aufgebrochen ist als normal und damit überall die Buchten noch voller Packeis waren. Wir haben da eine Odyssee von 70 Kilometern gemacht, um irgendwo eine Anlegemöglichkeit zu finden, um dann ja zu resignieren, umzukehren und zu unserem Startpunkt von dem Tag zurückzukehren.
Also den ganzen Tag unterwegs. Ich glaube, du hast geschrieben, dass 17,5 Stunden.
Ja.
Und dann kommt man wieder da an, wo man morgens lospaddelt.
Das Gute ist, im Sommer in Grönland, in diesen Breiten, die Sonne geht nicht unter. Mhm. Das heißt, es bleibt hell. Man kann eben auch die ganze Nacht durchpaddeln. Es geht natürlich auf die Kräfte. Es wird kälter nachts, das schon, weil die Sonne dann einfach deutlich flacher steht. Aber es wird nicht dunkel.
Mhm.
Trotzdem sind natürlich nach 17,5 Stunden, wenn man zwischendurch nicht aussteigen kann, da tut einem alles weh. Das sind Dinge, die man eigentlich nicht tun möchte.
Darf ich mal ganz blöd fragen, was machst du denn, wenn du dann mal auf Toilette musst?
In die
Pütz pinkeln?
Ja, quasi.
Die Pütz, das ist eine kleine Schaufel, mit der man Wasser, was sich im Boot sammelt, rausschöpfen kann. Also das gibt es in Ruderbooten und ähnlichem, also so ein kleines Ding. Und da wird dann gerne, das wird gerne mal genutzt, wenn die Notdurft verrichtet werden muss.
Genau, das bei den Seglern, wir nehmen meistens dann irgendwie eine Weithalsflasche, wo man dann reinpinkelt, was man dann über Bord kippt. Also das geht dann schon im Kajak.
Ja, okay. So viel dazu. Ihr habt dann noch einen zweiten Versuch gestartet und habt gedacht, okay, wenn wir jetzt hier nicht an der Küste langkommen, dann müssen wir quer durch die Bucht durch.
Genau. Wir haben uns dann nochmal die Karte genau vorgenommen und haben festgestellt, ja, es gibt weit draußen auf dem Meer, so 50 Kilometer vor der Küste, gibt es kleine Inseln. Zumindest waren da auf dieser Karte immer wieder kleine weiße Punkte eingezeichnet. Wie groß die sind, ob man da anlegen kann, wusste niemand. Aber es war einfach ein Versuch. Und dann sind wir halt
beim Moment mal, aber 50 Kilometer da rauszufahren, könnt ihr die zur Not auch wieder zurückpaddeln? Also 100 Kilometer hört sich für mich nach einer Distanz an, die ich mir niemals zutrauen würde. Klar, du warst 2009 dann auch in einem anderen Level, was die Fitness und Co. angeht, aber wie muss man das einordnen? 50 Kilometer raus aufs Meer paddeln, ohne zu wissen, ob man da überhaupt eine Insel vorfindet.
Ja, das ist schon ein Wagnis. Und man würde das nie so planen, dass man sagt, ich paddel jetzt 100 Kilometer am Stück. Mhm. Aber wenn es keine Alternativen gibt, dann ist das auch eine hohe Motivation. Und wir haben das auf einer anderen Tour mal wirklich gehabt, dass wir, als wir von Gründern nach Kanada wollten, dass wir dann nach 45 Kilometern umkehren mussten und sind wir an dem Tag 90 Kilometer gepaddelt. Das geht schon, aber man will das nicht.
Ja.
Also man auch da würde man dann auf den Felsen sehr große Kompromisse bei den Anlegeplätzen in Kauf nehmen. Aber wir hatten eben mehrere Inseln zur Auswahl. Glücklicherweise kam die erste beim Rausfahren dann schon so nach 35 Kilometern. Das war noch nicht die gesamte Distanz. Die anderen lagen dann weiter draußen. Und die hatten wir natürlich dann erstmal angepeilt und mussten dann aber feststellen, dass das nur so ein paar Steine waren, die so vielleicht einen halben Meter aus dem Wasser ragen. Hm. Also bei Hochwasser wurden die überspült. Die waren zwar als Insel gekennzeichnet, aber das war nichts, wo man die Nacht verbringen wollte.
Eher eine Untiefe.
Eher so ein Mittelding zwischen Untiefe und Inseln, genau. Ja. Und das heißt, an dem Tag mussten wir dann auch weiter paddeln bis zur zweiten. Ich glaube, in Summe waren es irgendwie 4 oder 5 Inseln, so in die diesen Bogen über die Bucht dann gespannt haben. Und da hatten wir dann mehr Glück. Da haben wir dann einen Kiesstrand gefunden, wo Anlegen möglich war, wo wir dann eben auch übernachtet haben. Und das war dann wirklich auch beeindruckend, weil wir dann mitten in dieser breiten Melville-Bucht 50 Kilometer vor der Küste, aber einen riesigen Panoramablick über all das hatten, was wir uns eigentlich für diese Reise vorgenommen hatten. Also in der Entfernung konnte man fast unseren Startpunkt sehen. Naja, Karnak, wo wir eigentlich hin wollten, dann nicht mehr, aber doch den gesamten Bereich der Melville-Bucht. Also wirklich so über, ich würde mal sagen, 300-400 Kilometer Küstenlinie konnte man sehen. Die Luft in der Arktis ist einfach sehr klar. Mhm. Und diese Insel war auch ein bisschen höher. Die 30-40 Meter konnte man aufsteigen und da hatte man einen unglaublichen Blick.
Wow.
Die für diese Mühen durchaus entlohnt hat.
Und war das schon die Insel Kap Melville?
Nein, das war dann noch nicht die Insel Kap Melville. Da sind wir dann 2 Tage später eingelandet. Das war dann der Endpunkt eigentlich dieses zentralen Bereiches der Melville-Bucht, eigentlich der Strecke, die wir uns als großes Abenteuer vorgenommen hatten. Da lag eine kleine Insel sehr dicht an der Küste, Kap Melville, auch unbewohnt.
Was heißt sehr dicht?
Ich glaube so nur 2 Kilometer bis zum Festland.
Okay.
Mhm. Also da hatten wir dann wirklich den Weg zur Küstenlinie wieder zurückgeschafft und haben dann schon so gedacht, ja, das kritische Stück haben wir jetzt. Jetzt ist es eigentlich nur noch an der Küste entlang, die letzten, ich weiß nicht, 400 Kilometer, die da noch vor uns gelegen hätten. Was aber auch sehr gut war, denn es war angesagt, dass sich das Wetter verschlechtert. Mhm. Und wir wussten, dass irgendwie so Südwinde angesagt sind und haben dann nicht die Sandbucht zum Anlegen genommen, die es auf der südlichen Seite gibt, weil wir wussten, wenn jetzt Sturm kommt, dann driftet da das ganze Eis ran. Da kommen wir wahrscheinlich nie wieder weg. Mhm. Oder kann eben sehr, sehr lange dauern, wenn da Eisberge auf Grund geschoben werden. Das kann ja bis zum nächsten Oststurm oder Nordsturm dauern, bis die da sich wieder wegbewegen. Und deswegen sind wir dann auf die westliche bzw. nordwestliche Seite gefahren. Da gab es auch so eine kleine Bucht, aber mit steilen Felsen. Mhm. Da sind wir auch rausgekommen, haben dann die Boote oben auf die, ja, auf die Felsen gelegt, aber nicht sehr weit von der Felskante weg, weil direkt dahinter dann schon Geröllfelder begannen. Und diese schweren Boote über Geröllfelder zu schleppen, das ist einfach wahrscheinlich das Gefährlichste, was man auf so einer Tour machen kann, weil diese Steine, die kippen sehr sehr schnell mal. Also das ist ja einfach nur so ein grobes Schüttgut. Und dass man sich da die Füße kaputt macht oder umknickt oder sowas. Und das kann in solchen ausgesetzten Regionen einfach dann sehr, sehr kritisch werden.
Ja.
Und das haben wir dann bewusst vermieden, haben gesagt, okay, wir lassen die Boote hier an der Küste. Der Wind steht ja nicht drauf. Von daher haben wir gesagt, okay, dann werden da auch keine großen Wellen entstehen. Und wir haben die Boote noch etwa 4 Meter oberhalb der Fluglinie abgelegt. Und haben gedacht, das ist ja eigentlich safe. Und haben unser Zelt dann ein Stückchen weiter weg von der Küste aufgestellt, wo es ein bisschen flacher war, um das Zelt da auf eine ebene Fläche zu bringen. Und dann haben wir 2 Tage im Sturm abgewettert. Und als wir am zweiten Tag zu den Booten zurückkamen, waren die weg. Und das war natürlich in dem Moment irgendwie ein Schock. Wir hatten auch keine Erklärung dafür, wie das passieren konnte. Wir hatten die Boote auf den Felsen auch angebunden mit einem Seil an einem dicken Stein. Zuerst haben wir gedacht, wir haben uns in der Bucht geirrt, denn dass sie irgendjemand geklaut hat. Aber also es war wirklich in dem Moment, dass man merkte, der Kopf kann auch nicht mehr so richtig arbeiten. Das ist wirklich eine Schocksituation. Und dann haben wir angefangen, so ein bisschen die Situation zu realisieren. Und wir saßen halt auf einer Insel und glücklicherweise jetzt nicht mehr mitten in der Melville-Bucht, sondern es waren in Anführungsstrichen nur noch 35 Kilometer bis zur nächsten Siedlung. Aber ohne Boot sind 35 Kilometer auch unendlich weit.
Vor allem in der Arktis.
Genau. Wir haben uns dann auch überlegt, es sind nur 2 Kilometer bis zum Festland. Und man hätte jetzt versuchen können, über das Festland dann zu dem Ort zu gelangen. Aber da hätten 3 große Gletscher überquert werden müssen. Und wir hatten natürlich keine Gletscherausrüstung, keine Steigeisen, keine Seile und nichts. Und außerdem lag der Ort Savisific auch auf einer Insel. Also auch da wären wir nicht hingekommen. Wir wären zwar näher dran gewesen, aber den Ort hätten wir einfach nicht erreichen können.
Ja, und auch 2 Kilometer im Eiswasser rüberschwimmen und danach noch weitermachen, also das wäre ja...
Ja, wir haben auf dieser Insel so eine kleine Hütte gefunden, so eine Schutzhütte. Das gibt's häufig bei den Inuits, gerade wenn die im Winter unterwegs sind mit den Schlittenhunden, dann haben die ja auch nur so Tagesetappen von ca. 30 Kilometer, die sie so pro Tag mit den Hunden machen. Und dann haben sie an vielen Stellen solche Hütten, wo sie dann auch übernachten können. Und so eine Hütte stand da auch. Da sind wir dann auch reingezogen, weil wir natürlich auch ein bisschen sicherer waren. Denn man darf nicht vergessen, Grönland im Norden ist Eisbärenregion.
Ihr hattet eigentlich ein Gewehr dabei.
Wir hatten auch zu dem Zeitpunkt noch Gewehr. Das Gewehr hatten wir im Zelt gelagert. Was wir allerdings nicht hatten, war irgendeine Verpflegung, denn das hängt mit den Eisbären zusammen. Alles, was riechen kann, Nahrungsmittel sind halt potenziell auch für die Eisbären interessant, locken dann die Tiere an. Und deswegen war für uns der sicherste Ort für die Nahrung und all sowas eigentlich im Boot. Wir hatten so relativ stabile PE-Boote. Der Fehler war, dass wir nicht nur die Verpflegung in den Kajaks gelassen haben, sondern auch unsere Signalmittel. Also wir hatten auch noch ein Funkgerät, wir hatten auch Signalraketen dabei und wir hatten sogar ein Satellitentelefon dabei. Aber auch das hatten wir alles in den Booten gelassen. Aus heutiger Sicht natürlich.
Im Nachhinein ist man immer klüger. Ne? Ja,
aber absolute Fehlentscheidung. Ich weiß auch nicht genau, was uns damals da geritten hat, aber es war halt so, der sicherste Ort für alles Equipment ist das Boot, weil das vom Eisbären zerstört wird, die Gefahr ist viel geringer, als dass er einmal durchs Zelt tobt.
Ja.
Das war wahrscheinlich so der Gedanke, aber klar, in dem Moment stellte sich heraus, dumme Idee. Das heißt, wir saßen auf dieser Insel und hatten auch nichts zu essen.
Und du hast gesagt, am Anfang war das so ein Schockmoment, da hat man es gar nicht realisiert, aber das tröpfelte dann wahrscheinlich so langsam ins Bewusstsein, in welcher Notsituation ihr euch eigentlich befunden habt.
Oder? Genau. Ja, also in dem Moment, also es dauerte so ein bisschen unterschiedlich. Bei Michael, der damals mit war, hat es irgendwie, ich sag mal, so einen halben Tag gedauert, bis er dann wieder so ein bisschen klarer wurde. Aber dann haben wir uns natürlich schon überlegt, welche Möglichkeiten haben wir, da irgendwie rauszukommen, weil ich meine, dass uns zufällig jemand findet da. Die Chance war für uns irgendwie sehr, sehr gering. Denn wir haben jetzt auf der ganzen Tour nicht vereinbart mit irgendjemandem, dass wir uns regelmäßig zurückmelden, sondern eigentlich wären die ersten Leute darauf aufmerksam gekommen, wenn wir beim Rückflug nicht wieder in Deutschland gelandet wären. Mhm. Ne? Das wäre dann der Moment gewesen, wo dann irgendwelche Angehörigen gesagt hätten, die hätten doch, aber nur bis dahin waren es noch, ich glaube, 4 Wochen.
Oh shit. Ohne Nahrung.
Ohne Nahrung. Und selbst wenn in Deutschland jemand gemerkt hätte, dass wir nicht angekommen sind, dann ist diese Strecke, die wir paddeln wollten, sind 1000 Kilometer.
Boah.
Und auf dieser Distanz Küstenlinie irgendjemand zu finden mit kleinen Booten oder jetzt eben auch ohne Boote, ist auch fast aussichtslos.
Mhm.
Ne, also von daher hatten wir da jetzt gerettet oder dass irgendwie jemand eine Suchaktion startet, die Chance haben wir gar nicht gesehen. Was uns ein bisschen Hoffnung gemacht hat, ist diese Hütte, wohl wissend, dass die vor allem von den Inuits im Winter genutzt wird. Und wir haben dann nochmal geguckt, haben sich natürlich auch wieder in dieser Holzhütte Leute verewigt. Ne? Also dieses war hier mit dem Datum. Mhm. Leider waren die letzten Eintragungen, die wir gesehen haben, irgendwie auch schon 12 Jahre her. Also auch das machte irgendwie nicht so richtig viel Mut. Neben der Hütte, da lag noch so ein altes Ölfass. Und da haben wir dann schon Pläne gemacht und auch wirklich Zeichnungen gemacht, wie man sich vielleicht daraus mit Brettern von der Hütte, die wir dann rausgerissen hätten, irgendwie ein Floß hätte bauen können, um diese 2 Kilometer zum Festland zu kommen.
Hm.
Aber wir hatten natürlich auch keine Sicherheitsausrüstung, also keine Trockenanzüge mehr. All das ist auch mit den Booten weg gewesen. Wir hatten also nur noch Regensachen, Regenklamotten, unsere Wanderstiefel, das Zelt, Isomatte, Schlafsack, das Gewehr, und danach hörte es dann auch schon relativ schnell auf mit unserer Ausrüstung.
Und ihr habt noch versucht, ein SOS-Signal auszulegen. Ja,
wir haben also mehrere Versuche gestartet. Wir haben am Anfang auf diesem höchsten Berg haben wir dann einen Pfahl aufgestellt mit der Fahne, in der Hoffnung, dass ein Motorboot, was vorbeifährt oder sowas, das vielleicht sehen könnte. Aber da haben wir festgestellt, wenn wir unten an unserem, also nur den Berg runtergestiegen, selbst von da aus war das nicht mehr zu sehen. Also alles viel zu klein, viel zu wenig auffällig für diese Distanzen. Dann haben wir einen Versuch gemacht, so alte Plastiktüten, die wir in der Hütte gefunden haben, Feuer zu machen, dass es qualmt. Und da haben wir festgestellt, die verbrennen aber ganz ohne Qualm, also auch total frustrierend. Und dann haben wir versucht, auf einem großen Schneefeld, so mit dunklen Steinen, wirklich ein riesiges SOS zu legen, so die 3 Buchstaben. Es waren dann dunkle Steine, also schon guter Kontrast eigentlich für irgendwelche Flugzeuge, die vielleicht rüberfliegen könnten. Mussten dann aber feststellen, dass so nach 2 Stunden durch die Wärme der Sonne, die Steine sich so weit erwärmt hatten, dass die im Schnee einfach versunken sind.
Mhm.
Und damit natürlich dann auch nicht mehr sichtbar waren. Also viele frustrierende Versuche. Wir haben uns dann überlegt, wie wir uns irgendwie Essen suchen können. Wir haben dann, also wir hatten ja noch ein Gewehr, aber wir haben auf dieser ganzen Insel überhaupt keine anderen Tiere gefunden, also auch nicht irgendwo mal, dass eine Robbe aufgetaucht wäre, die man hätte schießen können oder sowas, gar nichts. Was wir dann gemacht haben, ist uns diese so Gräser, die da gewachsen sind, die hatten so kleine Samen dran, da haben wir dann auf der Wiese gelegen und die gepflückt. Da hat man auch so ein bisschen das Gefühl, ob da jetzt mehr Energie drin ist, als das, was wir zum Pflücken brauchen, ist auch unklar, aber man hat wenigstens irgendwas im Mund, dass das Hungergefühl nicht ganz so durchkommt. Und man ist beschäftigt. Ne? Und das, ja, war für uns irgendwie auch so ein ganz wichtiger Punkt, zumindest für mich. Lustigerweise hatte ich irgendwie 2 Monate vorher mal so einen Katastrophenfilm gesehen, wo irgendein Flieger in der Wüste gelandet war. Und da war es auch so, der wichtigste Punkt ist, die Leute beschäftigt zu halten, damit sie nicht durchdrehen. Hm. Und das haben wir uns dann irgendwie auch zu eigen gemacht und sind wirklich die ganzen Tage irgendwie aktiv gewesen, haben uns immer wieder überlegt, was wir noch machen können, so wie diese Fahne aufstellen, SOS legen, um irgendwie, ja, gerettet zu werden oder eine Chance zu haben, uns vielleicht selbst zu retten. Schlimm war es dann nachts, wenn man sich ja logischerweise nicht beschäftigen kann, so richtig, wenn man eigentlich schlafen würde, aber der Kopf die ganze Zeit dann sich damit beschäftigt, wie lange kann man das ohne Nahrung auf so einer Insel aushalten. Also das führt natürlich nie zu einer Lösung, weil es dafür keine echte Lösung gibt. Aber es ist wahnsinnig, da ist man dann wieder froh, wenn man dann morgens wieder aufstehen kann, sich beschäftigen kann und diese Gedanken wieder verdrängen kann, weil das natürlich schon existenziell ist. Und wenn uns war klar, wenn jetzt nicht irgendwie ein Wunder geschieht, dann gehen wir da drauf.
Ich habe, als ich mich jetzt darauf vorbereitet habe, diese Geschichte gehört habe, musste ich absurderweise an so eine Geschichte erinnern, wo irgendwo in den Anden mal ein Flugzeug abgestürzt ist und dann irgendwann einige Leute dann angefangen haben, die Leichen der anderen zu essen. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob das ein Gedanke war, der euch in dieser Zeit beschäftigt hat. so absurd es ist, könnte man im Zweifelsfall den anderen verspeisen?
Mir ist der Gedanke nicht gekommen. Also so weit war ich noch lange nicht,
ja,
in dem Moment. Aber ich kenne nicht alle Gedanken von Michael.
hat sich nicht die Lippen geleckt, während er dich angeschaut hat?
Nein, so weit waren wir nicht.
Okay, Gott sei Dank.
Da muss ich auch bis heute sehr dankbar sein, dass das nie umgeschlagen ist. Weil sind so Situationen, glaube ich, die, wenn es länger dauert, bei jedem früher oder später dazu führt, dass man gereizt wird, dass man, ja, dass aufhört, logisch zu arbeiten. Mhm. Ne? Dass man sich dann anfängt anzuschuldigen, ne, wer hat jetzt irgendwie gesagt, wir müssten da landen und sowas, also die Verantwortung irgendwie rüberzuschieben und damit dann irgendwie, ja, sich gegenseitig anzufeinden, weil man mit der Situation nicht klarkommt. In den Tagen ist es uns glücklicherweise nicht passiert. Wir haben also wirklich immer noch freundschaftlich gemeinsam an allen Sachen gearbeitet und haben nie irgendwie drüber nachgedacht, wer das Ganze jetzt verschuldet hat. Mhm. Wir sind da gemeinsam rein und wollten da gemeinsam wieder raus. Mhm. Ja, auch wenn wir irgendwie keine Idee hatten, so richtig, wie das funktionieren könnte.
Und dann ist tatsächlich ein kleines Wunder passiert.
Ja, ich würde es sogar als großes Wunder bezeichnen. Denn wir saßen schon 3 Tage auf dieser Insel.
Also 3 Tage, nachdem die Boote weg waren.
Genau, also wir saßen da vorher dann schon, aber 3 Tage eben ohne Nahrung auf der Insel, standen morgens auf, hatten ja in dieser Hütte übernachtet und vor der Hütte, so 30 Meter Entfernung, lag auf einmal so ein Inuit-Kajak. Da haben wir uns die Augen gerieben, haben gesagt, haben wir das jetzt seit 3 Tagen übersehen? Oder... Also wir hatten extra an der Hütte noch ein Schild gemacht, so auf Dänisch haben wir hingeschrieben, dass wir in Not sind und Hilfe brauchen, damit falls irgendjemand kommt, selbst wenn wir irgendwie gerade auf der anderen Seite der Insel sind, dass nicht irgendjemand wieder wegfährt. Und dann lag halt da dieses Boot, so ein Skin on Frame, also selbstgebaute Boote, klassische Grönlandboote, Holzgerüst. Jetzt nicht mit einem Robbenfell bespannt, sondern mit Kunststoff, so bauen sie heute da die Boote. Aber wir haben natürlich gedacht, okay, der muss ja hier noch irgendwo sein und kommt gleich zurück oder Ne? Also konnten wir nicht so richtig einordnen, wie das jetzt dazu kam, dass der dass irgendjemand da nachts kommt, ein Boot hinlegt und wieder weg ist. Also was wir wussten, weil wir das schon vorher mal auf Inseln gesehen haben, ist, dass Inuits auf Inseln Boote lagern, um von dort aus zu jagen. Denn in der Region Kanaak, wo das schon dazugehört, also da im Nordwesten von Grönland, gibt es so eine Regel, dass wenn die Narwale jagen wollen, dann gibt es keine feste Fangquote, sondern es gibt die Regelung, dass sie nur vom Kajak und nur mit Harpune arbeiten dürfen. Also sie dürfen nicht mit dem Motorboot jagen oder mit Gewehr. Und über diese traditionelle Fangtechnik reguliert sich natürlich die Anzahl der Tiere, die sie kriegen, auch sehr stark.
Mhm.
Ne, das ist so eine Eigenheit, die es nur da oben gibt. Und deswegen jagen die Inuits heute immer noch vom Kajak aus.
Und deswegen haben sie an manchen Orten auch noch Kajaks gelagert.
Genau.
Aber, also ihr hättet das ja niemals 3 Tage übersehen, oder?
Nee, also hätten wir auch nicht, aber es ist in dem Moment so eine unglaubliche Situation, dass man irgendwie gar nichts mehr einordnen kann.
Ja.
Wir wussten auch nicht, was wir jetzt mit dem Boot so richtig machen sollten oder sowas. Also diese Boote sind sehr flach geschnitten und die Inuit sind kleiner in der Regel als wir Westeuropäer. Und alles, was ich von diesen Booten eigentlich wusste, ist, dass man als Westeuropäer, wenn man da einsteigen will, sich vorher eigentlich die Knie brechen sollte, weil diese Einstiegsluken so klein sind, dass man da eigentlich nur mit kurzen Beinen reinkommt.
Okay.
Ne, also die sind nicht so lang wie bei unseren Kajaks, sondern sind einfach rund. Also die haben da so einen Durchmesser von, was weiß ich, 40 Zentimetern oder sowas. Und da muss man sich wirklich von hinten da so flach reinschieben. Aber wenn die Beine zu lang sind, dann passt es einfach nicht. So war zumindest mein Wissensstand. Ich hatte nie in so einem Ding vorher gepaddelt. Naja, denn am ersten Tag haben wir gedacht, wir fassen das Ding jetzt erstmal auch nicht an, der kommt ja bestimmt gleich zurück.
Also alle, die sich hier gerade wundern, was das im Hintergrund für Geräusche sind, es hagelt hier gerade mit feinstem Aprilwetter ans Fenster, nur damit ihr das zu Hause einordnen könnt. Aber jetzt zurück zu der Geschichte, was ihr dann mit diesem Kajak angefangen habt.
Genau, am ersten Tag haben wir noch gedacht, der kommt ja bestimmt gleich zurück. Und am zweiten Tag haben wir dann gedacht, wir wissen nicht, wann der zurückkommt und ob der wirklich jetzt in den nächsten Tagen, Wochen hier jagt und uns dann retten würde, ist offen. Wir probieren einfach mal aus, ob wir mit so einem Boot eventuell auch paddeln könnten. Eine kleine Herausforderung allerdings, es gab keine Spritzdecke und es gab auch kein Paddel. Also haben wir uns aus dem Müll, sag ich mal, den wir da an der Hütte noch gefunden haben, dann ein bisschen was gebaut. Da gab es noch so eine alte Kunststofftüte von Hundefutter. Die haben wir uns dann zurechtgeschnitten und haben dann eine Spritzdecke um die Luke abzudichten gebastelt. Und aus einem alten Axtstiel und so einem kleinen Brettchen haben wir uns dann behelfsmäßig irgendwie ein Paddel zusammengenagelt und gebunden, haben dann aus der Hütte so Nägel rausgezogen, die wir dann dafür irgendwie verwenden konnten. Und dann haben wir uns in der kleinen Bucht einfach mal in das Boot reingesetzt und sind mal eine Runde gepaddelt. Und dann haben wir festgestellt, dass wir beide mit dem Boot eigentlich total gut zurechtkommen. Ne, ist also viel stabiler als gedacht. Und also die Boote sind sehr leicht, läuft damit auch relativ entspannt. Ja, und dann war halt die Überlegung, wie lange haben wir noch die Kraft, um 35 Kilometer nonstop zu paddeln, ohne irgendwelche Nahrung? Und es war klar, dass das natürlich endlich ist, beziehungsweise wir haben ja immer schon gemerkt, wenn wir irgendwo gesessen haben und irgendwelche Planungen gemacht haben und dann aufgestanden sind, dann wurde uns schon mal schwarz vor Augen.
Mhm.
Und von daher war klar, also wenn wir es versuchen wollen, uns selbst zu retten, dann gleich. Und dann war es am 5. Tag, haben wir dann gesagt, okay, wir probieren es. Und dann war nur die Überlegung, wer paddelt. Das habe ich dann gemacht, weil ich derjenige von uns beiden war, der ein bisschen Dänisch spricht. Dänisch ist ja Amtssprache in Grönland. Also früher gehörte ja Grönland noch zu Dänemark. Mhm. Und man weiß eben nicht, ob in diesen kleinen Dörfern irgendjemand zu finden ist, der dann Englisch spricht. Und es war ja klar, wenn derjenige dort ankommt, muss er eben die Rettung des Zweiten organisieren. Und so bin ich dann am fünften Tag mit diesem Kajak losgefahren, hatte ja auch keinen Trockenanzug, sondern wirklich nur Regenklamotten an, hatte mir dann so aus solchen Kunststoffpacksäcken dann so eine Art Schuhe gemacht, damit ich im Wasser einsteigen konnte, ohne dass ich gleich nasse Füße kriegte.
Aber nochmal ganz kurz, du hast ja schon viele Paddeletappen in deinem Leben gemacht. War das dann so, dass du gesagt hast, ach nee, ist ja mein Element und ganz locker und sobald es losging, easy, ist ja quasi das, was du so lange gemacht hast? Oder ist es auf einmal eine komplett andere Situation, wenn du so um dein Leben paddeln musst?
Es ist schon für den Kopf was anderes. Denn ich hatte ja keine Schutzausrüstung. Das heißt, einmal irgendwie reinfallen, wäre der Tod gewesen. Also das Wasser, überall schwammen ja Eisbrocken und Eisberge rum. Das heißt, das Wasser hat vielleicht eine Temperatur von 3 Grad.
Ja, ja.
Ob ich das Boot hätte mit diesem selbstgebastelten Holzpaddel, ob ich das hätte rollen können, also das wollte man nicht ausprobieren. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das schiefgegangen wäre, wäre sehr hoch. Und wenn ich da ausgestiegen wäre, dann wäre es das Ende gewesen.
Ja.
In dieses Boot wäre ich nicht wieder reingekommen auf dem Wasser. Also das durfte einfach nicht passieren und das ist natürlich dann beim Paddeln schon eine Belastung.
Ja.
Ich meine, es wurde immer dann kritisch, es war also eigentlich ein sehr ruhiger Tag, aber wenn man an Eisbergen vorbei paddelt, dann hat es immer das Potenzial, dass von den Eisbergen es Kalbungen gibt und dann eben auch Wellen entstehen. Und das haben wir des Öfteren im Vorfeld erlebt, glücklicherweise nie kritisch. Aber da macht man sich natürlich in so einem Moment dann noch viel mehr Gedanken. Und ich hatte aber Glück, dass einfach an dem Tag wirklich nichts passiert ist, beziehungsweise ich habe dann auch größere Abstände gehalten als normal von den Eisbergen, soweit es eben möglich war, und bin dann relativ entspannt nach 7 Stunden dann auch in dem Ort angekommen, in Savisifik, und bin da dann auch total herzlich empfangen worden. Die Leute haben natürlich erstmal nicht so richtig begriffen, was hier passiert war. Aber ich wurde erstmal zu den Konfirmationsfeierlichkeiten eingeladen. Das war dann auch so ein krasser Moment, wenn man 5 Tage lang gar nichts gegessen hat und kriegt dann eine Tasse Kaffee und Sahnetorte.
Und jetzt frage ich mich, konntest du das genießen? Natürlich genießt man das, nachdem es dann losgeht. Andererseits, dein Kumpel Michael sitzt ja noch auf dieser Insel. Fühlt es sich dann nicht falsch an, jetzt Kaffee und Sahnetorte zu genießen?
Also, an den Gedanken hatte ich eigentlich nicht, weil wir hatten vereinbart, dass er nicht davon ausgehen soll, dass wir am selben Tag zurückkommen. Weil es war unklar, wie das zu organisieren ist, ne? Und jetzt eine Hoffnung zu wecken, es würde schnell gehen, wäre das falsche Signal gewesen, weil dann wird man selber unruhig. Und das ist ja für ihn wahrscheinlich noch schlimmer gewesen, einfach nur zu warten.
Ganz bestimmt.
Handlungsunfähig, ne? Und dann möglicherweise zu denken, jetzt ist er überfällig, jetzt ist dem was passiert und jetzt sitze ich ganz alleine auf dieser Insel. Ne? Und einfach um da so ein bisschen die Spannung rauszunehmen, haben wir gesagt, okay, ich versuche für den Folgetag dann eine Rettung zu organisieren. Ne, ich habe nur gemerkt, dass diese Sahnetorte auf den Magen das absolut Falsche war. Das also führte gleich zu Magenschmerzen, das ging irgendwie gar nicht. Nachdem ich dann so ein bisschen die Geschichte mit gebrochenem Dänisch und Mischung im Englischen dann irgendwie den rübergebracht hatte, dann hatten die irgendwie für mich auch noch eine Scheibe trockenes Brot. Das ging dann deutlich besser. Dann stellte sich auch relativ schnell raus, dass es noch einen Fischer gab, der bereit war, an dem Tag dann mit dem Motorboot noch zurückzufahren und Michael dann abzuholen.
Da bist du mitgefahren?
Da bin ich dann mitgefahren. Ja, weil ich wusste ja auch, ja, wo das ist.
Ja. Ja.
Und ja, Michael hatte auch gar nicht damit gerechnet, dass es dann so schnell ging und war dann ja ein bisschen überrascht, hatte sich in der Hütte schlafen gelegt, wurde dann, und dann ging auf einmal alles ganz schnell.
Dann ja, einen Zwischenfall gab es dann ja noch, weil als ihr dann alles eingeladen hattet und losfahren wolltet von der Insel.
Ja, das war nochmal so ein kurzer Schockmoment. Hängt mit der ja, sagen wir mal, mit der grönländischen Technikbegeisterung zusammen. Ich meine, die haben sehr viel technisches Equipment, aber nicht das Know-how, um es zu pflegen und Service zu machen und zu reparieren. Und als wir jetzt mit dem Motorboot da hingefahren sind zu der Insel, haben wir dann alles eingepackt. Die Zelt und Schlafsack lagen ja noch da und saßen dann zu dritt endlich in dem Motorboot, wollten starten und der Motor sprang nicht wieder an. Ne? Also der Inuit musste dann, hat 5-6 Mal gestartet, ging nicht, dann hat er die Zündkerzen rausgeschraubt, alles wieder getrocknet und dann irgendwann wieder versucht zu starten, aber in dem Moment kam so dieses Gefühl hoch, jetzt sitzen wir weiter auf dieser Insel, nur jetzt zu dritt. Aber das hat sich dann nicht bewahrheitet, so, wir haben es wieder hingekriegt und dann eben auch nach einer, weiß nicht, Stunde Fahrt oder sowas waren wir dann wirklich in Sicherheit in der Zivilisation zurück.
Und an dem Abend war die große Konfirmationsfeier und ihr saßt dabei und du hast es schön geschrieben auf deiner Homepage, das fühlte sich an wie Asterix und Obelix bei der großen Dorfparty nach dem Abenteuer.
Genau, also es ist ja trotzdem, ich weiß gar nicht wie viel, der Ort ist ja nicht riesig, da wohnen eigentlich irgendwie um die 50 Leute vielleicht. Da waren aus den Nachbarorten dann die Verwandten auch noch dazugekommen und es hatte abends so ein bisschen Party-Stil. Also es gab ein großes Buffet mit Spezialitäten der grönländischen Küche, also so gerottete Krabbentaucher und Narwal. Alles Dinge, die wir mit unserem Magen besser gar nicht und in der Situation schon gar nicht vertragen würden. Hm. Also das sind wirklich Sachen, die Grönländer lieben, die auf einen europäischen Magen überhaupt nicht geeignet sind. Mhm. Also das ist schon sehr speziell. Aber trotzdem war es halt so, dass alle Leute draußen waren. Es war ein wunderschöner Abend. Also warm, windstill, Sonne schien. Und es hatten dann doch alle irgendwie mitgekriegt, was uns passiert war. Also die Geschichte hatte ist schon einmal durchs Dorf gegangen und dann kamen natürlich auch ganz viele vorbei, die dann eben auch Details wissen wollten. Und dann haben wir wirklich mit abends noch draußen gestanden und zum 12. Mal die Geschichte wiederholt. Und also es war einfach, ja, es war so ein richtig herzliches Aufnehmen wieder zurück im Leben.
Wow. Ist denn noch mal rausgekommen, was es mit diesem Inuit-Kajak aus sich hatte? Wusste irgendjemand am Ende, wem es gehört oder woher es kam?
Ja, es hat sich dann auch rausgestellt, dass einer der Fischer aus dem Dorf das mitgebracht hatte. Die waren nämlich mit einer Gruppe von Motorbooten aus Upernavik, das war auch unser Startpunkt, also 600 Kilometer weiter südlich, mit den Motorbooten die Küste entlang gefahren und hatten dann auf der Fahrt auf dieser Insel das Boot kurz abgelegt und sind dann weitergefahren. Eben wirklich mit dem Hintergrund, da dann irgendwann zu jagen. Ja. Und ich hatte den sogar, als ich ankam, bevor ich mit dem Motorboot zurückgefahren bin, um Michael zu holen, hatte ich mit dem schon gesprochen und hatte ihn gefragt, ob das Kajak denn wieder zurück zur Insel soll. Und ich sagte, nö, es kann genauso gut hier bleiben. Also das war dann so für mich das Signal, der hatte auch keinen Plan, jetzt in den nächsten Tagen wirklich jagen zu gehen. Das hätte auch irgendwann vielleicht im nächsten Sommer passieren können.
Aber wann ist das auf dieser Insel, wann ist das auf diese Insel gekommen?
Also die sind mit den Motorbooten eben auch von Süden gekommen, an der Insel vorbeigefahren und sind dann nachts mal angelandet, haben nur das Kajak hingelegt und sind dann gleich weitergefahren.
Und ihr habt die Motoren scheinbar nicht gehört?
Wir haben nichts gehört. Wir haben davon leider gar nichts mitgekriegt.
Krass.
Da hätte man vielleicht gedacht. Haben die sogar wahrgenommen, dass da irgendjemand ist und haben gesagt, da sind wir mal nicht so laut.
Ja.
Irgendwie sowas, das, aber wie es da genau abgelaufen ist, das ist...
Ein Wunder. Ja, hat euch das Leben gerettet.
Ja.
Unfassbar.
Das hätte ohne echt böse ausgehen können.
Ja. Boah. Wir sind jetzt schon ziemlich am Ende vom Gespräch. Wir springen mal ganz kurz im absoluten Schnelldurchlauf in das Logbuch rein.
Logbucheintrag.
du hast, obwohl du so viele Abenteuer machst, einen ganz normalen Job, in Anführungszeichen, du bist Maschinenbauingenieur. Und ich frage mich, was sagen deine Kollegen zu deinen Abenteuern? Bist du da der totale Exot oder wissen die noch nicht mal was davon?
Viele wissen es, eigentlich die meisten wissen es, weil ich in den vergangenen Jahren auch immer wieder bei meiner Firma auch Vorträge gehalten habe. Mhm. Ich hatte über die letzten 15 Jahre, glaube ich so ungefähr, auch einen direkten Vorgesetzten, der auch Paddler war, mhm, der das immer mit sehr viel Wohlwollen begleitet hat, wenn ich dann mal wieder gesagt hatte, ich müsste mal weiter weg, der es auch ganz spannend fand und ganz viele meiner direkten Kollegen verfolgen das auch immer. Mhm. Ich mache ja auf den Reisen häufig auch so einen Blog, wo man, mhm, dann wirklich täglich der Reise auch folgen kann. Da sind auch ganz viele dabei, die das einfach spannend finden.
Cool.
Und also ich hatte damals mit meinem Chef wirklich den Deal, wenn er dem sechsmonatigen Sabbatical für die Karibik zustimmt, dann die einzige Bedingung ist, dass ich hinterher die Geschichte auch mal dann in der Firma erzähle.
Sehr cool. Ja, das ist auch eines dieser Abenteuer, ich konnte sie aus Zeitgründen, das ist jetzt ja schon eine XXL-Folge, gar nicht mit reinnehmen. Da müssen wir uns vielleicht nochmal zusammensetzen. Und für alle Leute, die jetzt sagen, ich finde das total cool, ich hätte auch Lust, mal Seekajak zu fahren, man kann bei dir auch Kurse machen.
Richtig. Also ich bin aktuell noch bei der Salzwasserunion als Ausbilder und Fahrtenleiter unterwegs. Und da werden halt jedes Jahr vor allem im Sommerhalbjahr eben Kurse auf der Nordsee, Ostsee durchgeführt. Gerade nächstes Wochenende mache ich wieder ein Sicherheitstraining, wo man dann solche Dinge erlernen kann, von denen ich damals zum Beginn noch keine Ahnung hatte.
Sehr schön. Ich möchte da nochmal den Hinweis auch für deine Homepage geben, icekayaking.com. Da gibt es viele Reiseberichte, unter anderem auch von den Geschichten, die wir heute erzählt haben. Viele praktische Infos und natürlich ganz wichtig, die Rezepte für eure Müsli-Riegel. Jetzt springen wir in die Abschlusskategorie und zwar Ebbe oder Flut.
Ebbe oder Flut.
Du kennst das vielleicht, ein paar Entweder-Oder-Fragen und Halbsätze hinterher und du sagst, was dir in den Sinn kommt. Arktis oder Tropen?
Arktis hat für mich eigentlich noch die größere Faszination, obwohl ich beides schon gefahren und gerne gepaddelt bin. Aber die Arktis hat noch mehr von diesem Freiheitsgefühl.
Mhm. Welle oder platte See?
Dann nehme ich die Welle. Wellen stellen immer größere Anforderungen an die paddlerischen Fähigkeiten und das mag ich.
Solo-Abenteuer oder gemeinsame Touren?
Gemeinsame Touren, das gemeinsame Erleben ist doch häufig inniger, als alleine sowas durchstehen zu müssen.
Modernes Kajak oder Inuit-Bauweise?
Modernes Kajak, muss ich sagen, denn auf den Touren geht immer so viel schon kaputt an Ausrüstungsgegenständen, was nicht geplant ist, was immer einen großen Teil auch Ausrüstung, Ersatzteile, Flickzeug und sowas ausmacht. Und Inuit-Kajaks sind eben noch anfälliger, empfindlicher als, mhm, so moderne Kajaks.
Während der 5 Tage auf Kap Melville habe ich gelernt, dass
der Umgang mit Extremsituationen, den man sich vielleicht auch durch Erfahrung anlernen kann, vielleicht das Wichtigste überhaupt in dem Moment ist, dass man handlungsfähig bleibt. Das Schlimmste, was hätte passieren können, ist, dass einer von uns beiden anfängt, wild flügelschlagend im Kreis zu laufen.
Ein Ort, den ich unbedingt mal aus dem Seekajak erleben möchte, ist...
Der 7. Kontinent ist für mich offen.
Die Antarktis?
Ja. Aber ob ich da wirklich jemals hinkomme, weil eigentlich ist es fast nur mit Kreuzfahrtschiffen möglich, das weiß ich nicht.
Ja.
Aber ein Traum bleibt es.
Mein größter Erfolg ist?
Vielleicht, dass ich so viele tolle Menschen getroffen habe, die immer wieder Spaß gehabt haben, mit mir loszufahren.
Ablegen oder ankommen?
Ablegen ist der schönste Moment, weil dann ist die gesamte Reise noch vor einem. Ankommen ist schon häufig verbunden mit dem Gedanken, ah, da muss ich wieder arbeiten, wieder mit dem mit der Rückkehr in die Zivilisation. Nee, eindeutig, losfahren.
Ja, abgelegt sind wir und durch die ganzen Abenteuer gereist, die du erlebt hast. Nicht die ganzen, sondern eine ganz kleine Auswahl davon. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht und jetzt sind wir angekommen. Ich wünsche dir viele weitere solcher tollen Abenteuer und freue mich darauf, wenn du vielleicht ein paar davon auch wieder mit uns teilst. Vielen Dank.
Gerne, gerne wäre ich wieder dabei. Dankeschön.
Das war Markus Ziebell. Und ich bin absolut begeistert von den Abenteuern, die er erlebt hat. Dass sie es da immer wieder geschafft haben, kühlen Kopf in diesen schwierigen Situationen zu bewahren und sich letztendlich daraus auch zu befreien. Ich möchte aber auch noch mal ein paar Worte zum Thema Abenteuer verlieren. Natürlich zieht es uns alle, gerade wenn wir solche Geschichten hören, immer mal wieder raus. Raus in die Natur, raus ans Meer und auch raus in spannende Situationen. Ist ja klar. Wichtig ist mir, dass man Abenteuer sucht, die smart sind. Natürlich gehört dazu immer ein gewisses Risiko und das haben wir natürlich auch immer, wenn wir uns raus ans Meer wagen. Aber wir sollten das nicht überstrapazieren und richtig stupid sein. Also dummerweise uns in Situationen begeben, für die wir gar nicht gewappnet sind. Und ich glaube, die erste Tour, die Markus damals um Feuerland gemacht hat, war da ein ganz schöner Grenzgang. Denn jetzt im Nachhinein betrachtet, waren sie gar nicht so richtig darauf vorbereitet, was dort auf sie wartete. Ein Glück ist alles gut gegangen. Aber wie schade wäre es gewesen, wenn er diese Geschichten niemals hätte erzählen können, sondern man am Ende nur von zwei vermissten Deutschen in Feuerland hört. Dementsprechend, wenn ihr ähnliche Sachen machen wollt, dann informiert euch gut, mittlerweile haben wir ja die Möglichkeiten und vor allem lasst euch helfen. Zum Beispiel einfach mal bei Markus einen Kurs machen. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung oder so. Ich finde es einfach richtig smart, coole Sachen zu erleben, aber in Absprache mit Leuten, die sich da mittlerweile richtig gut auskennen. Denn dann spart man sich einiges an Lehrgeld, was Markus ja ganz offensichtlich gezahlt hat. Und was mir wichtig ist, ist, dass die Leute, die sich diesen Podcast anhören, richtig Bock auf Abenteuer bekommen, aber dabei keine Dummheiten machen, wo wir uns am Ende denken, oh Mann, wie schade, dass wir da ein paar Leute aus der Community verloren haben. Also, das will ich auf gar keinen Fall. Und dementsprechend macht Abenteuer, aber macht sie smart.
Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und sie hat dich inspiriert, denn genau dafür mache ich diesen Podcast. Mir geht es darum, möglichst viele Menschen für die Meere zu begeistern, denn ich glaube, das, was man liebt, das will man auch schützen. Genau aus diesem Grund ist auch der Blue Awareness e.V. der Sponsor dieses Podcasts. Der hat genau dasselbe Ziel, Bewusstsein für die Meere zu schaffen. Und wenn du das ebenfalls eine tolle Mission findest, dann kannst du den Verein und vor allem diesen Podcast unterstützen, indem du ihn beitrittst. Das kostet 2 Euro pro Monat, mit Ermäßigungen sogar nur 1 Euro pro Monat. Und dieses Geld wird dann benutzt, um zum Beispiel die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und das ist wirklich eine ganze Menge Arbeit. Dementsprechend würde es mich riesig freuen, falls du Lust hast, dem Blue Awareness e.V. beizutreten oder ihn einfach durch Spenden zu unterstützen. Denn das ermöglicht mir, immer weitere Folgen von Helden der Meere zu produzieren und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören, bei eben einer solchen weiteren Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.